Michael Gils, Sie sind Pianist und Improvisator. Bei der letzten E-Mail, die Sie mir geschickt haben, war unten dran so eine stilisierte Klaviertastatur, die verweist auf Ihr Instrument, und ein Zitat von dem Filmemacher Erwin Wagenhofer. Die einseitige Ausrichtung auf fehlerfreie Wiedergabe lässt jene spielerische Kreativität verkümmern, die uns helfen könnte, ohne Angst vor dem Scheitern nach neuen Lösungen zu suchen. Was braucht's denn, damit sich die spielerische Kreativität wirklich entfalten kann?
Ich denke vor allen Dingen und in allererster Linie mal den Mut, mit dem Vertrauten zu brechen und es zur Disposition zu stellen. Das ist der eine Mut, und der andere Mut ist, sich dem Nichts, was darauf folgt, unweigerlich folgt, tapfer zu stellen und es auszuhalten.
Dieses Nichts, das kann ja furchtbar Angst machen, oder? In der Musik. Wenn man nicht weiß, was kommt, falle ich da in den Abgrund? Habe ich eine Idee, wenn es die Improvisation betrifft?
Ja, das kann furchtbar Angst machen, und das ist aber gleichzeitig auch wiederum das, wovon die Musik eigentlich lebt. Also eine gute Musikübung oder eine gute Performance von Musik lebt ja viel weniger von den musikalischen Ereignissen, sondern vielmehr von den Zwischenräumen, die hoffentlich entstehen. Das sind ja gar nicht lange Zeiträume, also die sind ja kaum messbar, sind ja nur Bruchteile von Sekunden, in denen beispielsweise ein Ereignis, ein musikalisches, dringend erwartetes Ereignis, ein Hauch später kommt. Und dieser Hauch später eine ungeheure Wachheit in der Wahrnehmung bedeutet, weil die Spieler der Musik gestatten, aus eigener Kraft zu gelten. Nicht, weil sie es behaupten, sondern weil die Musik es wollen darf. Und wenn man daran gewöhnt ist, jetzt komme ich zurück auf die Frage nach den Gestaltungsspielräumen, nach den Freiheitsspielräumen, nach der Leere zwischen den Tönen, überhaupt nach der Leere, daran kann man sich ja gewöhnen. Man kann ja vertraut werden damit, dass das mal sein darf, dass ich gerade überhaupt nichts weiß. Und dass es überhaupt nicht schlimm ist und dass das schon wieder kommen wird.
Kommt das denn tatsächlich immer? Oder was passiert denn, wenn dieser Musenkuss, nenne ich es jetzt mal, oder die Inspiration ausbleibt? Wird es dann automatisch mechanisch?
Ich möchte sagen, dass ich das noch nie erlebt habe. Und übrigens auch nicht nur bei mir nicht, sondern auch bei anderen nicht. Ich unterrichte ja auch viel Improvisation. Und ich höre natürlich, dass das die Kernangst ist. Mir fällt nichts ein. Und dass dieses mir fällt nichts ein dann kompensiert wird durch ein Machen, 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 Machen. Und dass natürlich die Einfallsfrequenz nicht nur nicht erhöht, sondern umso zuverlässiger verhindert, dass das Eigentliche geschieht. Und das eigentlich die ganze Zeit nur Gemachtes erklingt und man das auch hört.
Das wird dann langweilig.
Dass es Geschwätz ist und belanglos ist und Neues aus Belieben und überhaupt nicht das trifft, was jetzt in diesem Moment lebt oder leben will. Und dass es eben doch nicht anders geht, als stille zu werden, Einkehr zu halten und zu horchen auf das, was werden will. Und das, was dann werden will, zu nehmen und es zu wollen. Darauf kommt es dann allerdings schon an, das dann zu befördern.
Wie kommen Sie denn in so eine Souveränität? Dieses Nichtwissen ist eine Qualität und nicht abschreckend.
Also das sind im Wesentlichen zwei Faktoren. Der eine ist Begabung und der andere ist Übung, respektive Erfahrung. Begabung, weil das bei mir so ist, kaum dass ich mal eine halbe Minute lang keine Außenwahrnehmungen habe, dann fängt in mir Musik an.
Sie hören immer irgendwas im Kopf?
Ich höre immer Musik. Mein ganzes Leben lang geht es schon so.
Macht Sie das manchmal auch verrückt?
Nein. Nee? Nervig ist es zuweilen. Also wenn es so Musiken sind, die ich partout nicht geknackt kriege. Also die mir irgendwas erzählen wollen und die nach einer Gestaltung verlangen beispielsweise. Und ich das nicht gebacken kriege, was soll ich denn jetzt damit eigentlich genau machen?
Und der zweite Punkt, den Sie genannt haben, war Erfahrung.
Erfahrung und die mittlerweile wirklich langjährige, immer wiederkehrende Sicherheit, erworbene Sicherheit, dass nichts passieren kann. Dass mir keine Musik einfällt, das kann nicht passieren. Mhm. Das ist noch nie vorgekommen. Und manchmal kommt eine Musik dabei raus, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Oder es kommt aus einer Begegnungssituation. Ich mache das ja sehr viel mit anderen, also fast mehr, nicht nur fast, sondern sicher mehr als mit mir selbst. Kammermusikalische Improvisation oder vokale Improvisation mit Sängern oder Sängerinnen zusammen. Und dass die mir etwas anschleppen, da habe ich durchaus manchmal Mühe, das zu integrieren und das zu meiner Sache zu machen. Und dann kommt eine Musik dabei raus, die habe ich nicht erwartet. Und da kann es dann schon mal so Momente geben, wo ich nicht so ganz sicher bin, wollte ich das jetzt und finde ich das jetzt eigentlich gut? Aber der Regelfall ist, dass es mich dann nach einigen Minuten und vor allen Dingen je länger ich drauf gucke und je tiefer ich eindringe, mich vertiefe und meditativ damit umgehe, also den Gedanken nicht gehen lasse, sondern ihn halte, je tiefer ich darauf eingehe, umso triftiger kommt mir das dann vor und umso glücklicher bin ich dann manchmal nachher damit, eine Musik gefunden zu haben, auf die ich nicht im Traum gekommen wäre. Wäre mir nicht eingefallen. Und dass eben die Gemeinschaft unter Umständen viel genialer ist, neuerdings, das war früher nicht so, neuerdings viel genialer ist als das Einzelwesen.
Was hat sich da verändert, dass es neuerdings so ist?
Ich glaube, dass das einfach ein Bewusstseinsphänomen ist der Neuzeit und dass das kommen wird. Also eine Gesellschaft der Zukunft wird es können, einzeln zu sein, hoch individualisiert zu sein und gemeinschaftsfähig gleichermaßen. Also nicht verhaftet im Egoismus, sondern immer mit der Frage befasst, wem nützt das, was ich mache, noch außer mir selbst?
Wenn Sie sagen, Sie denken, dass eine Gemeinschaft sich in die Richtung entwickelt, ich beobachte, dass es durchaus viele Menschen gibt, die wirklich auch sich drin üben, sich selbst in Bezug auf die anderen zu sehen. Ich sehe aber auch ganz viele Menschen um mich rum oder in der Politik, in der Weltpolitik, die davor eigentlich Angst haben und die sich genau davor abgrenzen.
Das ist typisch für Umbruchzeiten, die Gegenläufigkeiten, die Ungleichzeitigkeiten von Entwicklungen. Also dass zum Beispiel jetzt aktuell leben wir in so einer Zeit, in der alles auf Umbruch steht, weil es wirklich gar nicht anders geht. Das weiß auch jeder, dass das so ist. Und die, die sich diesem Umbruch am energischsten entgegenstellen, die wissen es wahrscheinlich sogar am besten, dass es gar nicht mehr geht, behaupte ich. Es kommt aber gar nicht drauf an, für das, was ich sagen will. Was ich sagen will, ist, sie sehen einerseits diese Entwicklung, die die Vergangenheit konservativ festigen wollen, einbetonieren wollen, zumauern wollen, mit Zäunen versehen wollen, sich wehren, sich weigern gegen alles, was dazu will, was hinzukommen will. Und andererseits, dass das Neue, das Gemeinschaftsfähige, das Gemeinschaftsbildende schon längst da ist. Das ist längst da, es wird schon alles gelebt. Also eine andere Ökonomie wird längst gelebt. Wir wissen längst, dass es geht. Das ist überhaupt kein Problem. Nur die Umwälzung dahin, die Geburtsschmerzen sind so groß, dass davor zurückgeschreckt wird. Und damit wäre ich dann übrigens schon wieder bei der Musik. Dass das zum Beispiel wirklich etwas ist, was ich in der Anleitung meinen Studierenden gegenüber immer wieder sage und auch immer wieder sagen muss.
Da müssen wir ganz kurz ergänzen, ja. Sie sind in Köln an der Musikhochschule.
Mit Improvisation lehrbeauftragt, genau, vokaler Improvisation. Mhm. Was ich mit meinen Studenten immer wieder erörtern muss, ich denen sage, für die nächste halbe Stunde oder je nachdem, wie lange die Versuchsanordnung andauern soll, verbietet euch zu zweifeln, weil es anders nicht geht. Das geht nur mit Disziplin, weil die Erfahrung ja noch nicht vorliegt. Es wird ja dauernd gezweifelt. Also beispielsweise jungen Musikern gegenüber oder überhaupt Musikern gegenüber oder überhaupt Menschen gegenüber, die ihrer schöpferischen Kraft gar nicht trauen. Und das tun ganz, ganz viele Menschen nicht. Die halten das für ein Privileg der Kreativen und realisieren nicht, dass sie alle privilegiert sind. Also mit diesem Privileg jedenfalls mal sicher, das ihnen Ideen kommen, auf die sie vorher nicht gekommen wären. Dass in Gesprächen Situationen entstehen, die waren noch nie da. Dass es überhaupt eigentlich gar nichts gibt außer Improvisation. Im Grunde doch nicht. Eigentlich ist doch jede Situation hoffentlich völlig unerwartet und hat dieses holde, wie ich finde, noch nie und nie wieder. Das lebt in jedem Moment. Wenn ich das bezweifle, dann bezweifle ich das, was an meinem Leben essentiell ist. Überhaupt am Leben essentiell ist. Das Unerwartete, das Unerhörte, das noch nie Dagewesene, was sich jeden Tag unzählige Male ereignet, mit Kindern beispielsweise. Kann man die Uhr nachstellen, dass die irgendwas sagen, womit ich nicht gerechnet habe? Das ist immer so, dass die etwas machen, womit ich nicht gerechnet habe. Ich finde auch viele Sachen dabei, mit denen habe ich gerechnet. Aber eben auch vieles, was unerwartet geschieht. Deswegen bin ich doch überhaupt gefordert. Deswegen sagen doch Menschen, dass sie, boah, ich bin völlig fertig. Ich habe den ganzen Tag mit den Kindern. Ja, deswegen, ja. Weil dauernd Sachen passiert sind, mit denen sie nicht gerechnet haben. Das ist ja in der Musik genauso. Das ist auch Lebensrealität, lebenspraktische Realität der musikalischen Übung, egal welcher Übung, auch der Ausübung, dass etwas geschieht, was noch nie geschehen ist. Dass etwas so klingt, wie es noch nie geklungen hat. Sei es dem Raum geschuldet, sei es mir selbst geschuldet, weil ich so drauf bin, sei es dem Wunder geschuldet, dass sich plötzlich ereignet, dass ich auf einmal eine Musik kapiere. Die habe ich noch nie kapiert vorher oder jedenfalls nicht in dieser Dimension oder.
Also die Überraschung spielt eine große Rolle.
Das spielt eine ganz große Rolle und es hat einfach wirklich gar keinen Sinn, daran zu zweifeln, weil das ja so ist.
Wir nehmen dieses Gespräch auf im Kammermusikstudio des SWR. Da steht natürlich auch ein schöner Flügel an Fazioli, eines der Lieblingsinstrumente von Ihnen, Herr Gies. Und Sie machen jetzt einfach mal das, was Sie am liebsten machen, nämlich nicht wissen, was jetzt kommt. Vielen Dank, Michael Gies, hier in SWR 2 Zeitgenossen, im Moment improvisiert. Lassen Sie uns einen Blick auf Ihren Lebensweg werfen. Ihre Eltern waren beide Sänger. Ihre Mutter hat unterschieden zwischen anständiger und unanständiger Musik. Was bedeutet das?
Ich habe ja schon als Kind ganz viel meine eigene Musik gemacht. Also so habe ich ja angefangen. Mit 3 Jahren habe ich ja ein Klavier vorgefunden zu Hause, weil es erst von diesem Tag an da war. Und das war fortan mein Lieblingsspielzeug und eigentlich mein einziges Spielzeug. Ich habe gar nichts anderes mehr gemacht, als da dran zu sitzen und Klänge zu finden. Und habe das 2 Jahre lang ganz autodidaktisch gemacht. Und ab und zu vielleicht auch mal ein Stückchen Beethoven oder Bach oder Mozart, also was man eben so spielt als Kind, gespielt, aber ungern. Und dann, als ich Klavierunterricht bekommen habe, erst recht ungern. Und ich habe dann eben immer wieder festgestellt, dass meine Mama dann gesagt hat, jetzt spiel doch mal was Anständiges. Und damit aber diese Musik meinte, die ich nicht gerne spielte.
Also die komponierte Musik.
Ja, weil die mir zu dünn war und zu... Das war fast immer in Dur, mochte ich nicht, fand Moll viel spannender. Und es war so dünn auch immer gesetzt und immer so zweistimmig. Es war dann plötzlich so eine heiti-teiti, kindigerechte Musik, die mir da aufoktroyiert war, mit der ich nichts zu tun haben wollte. Und das fand sie aber anständig. Und was ich gespielt habe, fand sie unanständig, ja. Sehr im Gegensatz zu meinem Vater, der das sehr, sehr genossen hat, was ich so gespielt habe.
Und der sie dann auch unterstützt hat?
Der das
im
auch.
Weiteren
der das gewollt hat und unterstützt hat, immer wieder. Und ja, ja.
Und doch haben Sie so eine Wunderkind-Karriere durchlaufen. Hm. Sie wurden als der westfälische Mozart bezeichnet. Hm. Sie hatten ein Stipendium fürs Salzburger Mozarteum, da waren Sie 8 Jahre alt. Hm. Und Sie haben gesagt, davon haben wir alle gelebt. Was heißt das?
Also nicht nur von dem einen Stipendium, sondern es waren sogar 3. Also erst einmal des Mozarteums. An dem Stipendium war jetzt pekuniär nicht viel dran. Es war einfach, ich musste nichts bezahlen dafür, dass ich das studiert habe. Zweitens der Bundesrepublik Österreich. Und drittens der Stadt Salzburg. Und das war natürlich dann doch ein ganzer Batzen Geld. Und davon konnte man knapp zu dritt irgendwie leben, ja.
Das heißt, Sie haben dafür gesorgt, dass genug Geld reingeflossen ist, als Teenager oder
als,
mit
ja,
10 Jahren?
Ja, zunächst, als, ja, da war ich ja noch jünger. Ja, das ging so, bis ich 15 war.
Aha. Oder
knapp 15.
Wie kamen Sie damit zurecht? Das ist ja ein Riesendruck, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also ich kam damit zurecht, dadurch, dass ich das so richtig gar nicht realisiert habe, was da abgeht. Ich habe mich zwar immer gewundert, dass mein Vater nicht arbeitet und meine Mutter auch nicht. Und den Zusammenhang, den habe ich schon hergestellt zwischen Arbeit und Einkommen. Und dass ich das bin, der dafür sorgt, dass die Familie in Prosperität, wirtschaftlicher Prosperität leben kann, das habe ich eigentlich mit 13 erst so wirklich verstanden. Der Anlass war auch nicht schön, das war eine Fernsehshow mit Rudi Carrell damals. Grauenhaft. Also, lange Geschichte, kann ich jetzt nicht erzählen. Furchtbar. Mhm. In jeder Hinsicht furchtbar.
Und, Sie
und
wurden
da war es. Und es wurde jedenfalls alles von meinem Fleiß abhängig gemacht. Und es gab entsetzliche Vorhaltungen, wenn ich nicht genug übte. Und dann habe ich irgendwie rausgekriegt: Ah, deswegen. So, da kommt es wirklich drauf an. Das ist nicht, da geht es nicht nur um mich.
Ja. Sondern es geht auch um die Eltern, die sich vielleicht auch sonnen wollen und stolz sind.
Ja, und die Einnahme
brauchten. Gar nicht so,
das wurde toll vergütet, so bei Rudi Carrell zu spielen. Das war anders als heute beim Fernsehen, wo man froh sein muss, dass man überhaupt im Fernsehen sein darf. Aber damals war es so, dass das exzellent bezahlt worden ist.
Und dann kam der große Bruch irgendwann.
Ja, dann kam der große Bruch. Dann bin ich in einer Nacht- und Nebelaktion am Silvesterabend ausgebrochen und ausgezogen von zu Hause. Das muss 1968, 69 gewesen sein, auf der Jahreswende.
Da waren Sie 15,
ja.
Sowas. Und sind wohin gegangen?
Zunächst mal nach Herford, weil da eine Einladung bestand für meine kleine Jazztruppe, die ich damals hatte. Mhm. Wir waren eingeladen, Tanzmusik zu spielen. Bei der Versorgungsorganisation der britischen Truppen, NAFI, die merkwürdigerweise unsere Musik gut fanden. Wieso, weiß ich nicht. Ich fand es eigentlich nicht tanzbar, aber die haben das gut gefunden und die tanzen auch da drauf. Sehr rätselhaft. Und wir kriegten 500 Mark pro Nase.
Was damals richtig viel war.
Furchtbar viel Geld war. Und das habe ich zum Anlass genommen, mich selbstständig zu machen sozusagen. Ich bin nicht wieder nach Hause zurück. Habe dann beim Freund Unterschlupf gefunden, eine Weile, bis das nicht mehr ging. Also so lange, bis meine Mutter dann rausgekriegt hat, dass ich da wohl bin. Und dann die Polizei anfing, da zu klingeln. Und dann bin ich zu meiner großen Schwester, bis es da auch nicht mehr ging. Und dann habe ich mich schließlich in dem Sommer dann auf die eigenen Beine gemacht und bin zwischen Nord- und Südeuropa je nach Jahreszeit gependelt. Immer auf der Flucht. Also ich konnte mich ja nirgends wirklich blicken lassen.
Und Sie haben sich ausgeklinkt aus der Schule, aus diesen ganzen sozialen Verpflichtungen?
Alles. Schule ist so verlaufen, als wäre ich nie da gewesen. Kein Zeugnis, nichts.
Hat Ihnen das nicht auch manchmal Angst gemacht? Oder war der Fluchtimpuls so groß, dass alles andere überschattet wurde?
Also ich muss eigentlich sagen, dass ich von den entsetzlichen Gefahren, in denen ich damals, weiß Gott, geschwebt habe, und ich war wirklich oft genug in Situationen, wo ich gedacht habe, wie willst du da wieder heile rauskommen? Fast durchweg glücklich und auf eine Art geborgen.
Mit 16 Jahren so allein in der Welt auf sich gestellt.
Ich bin gut zurechtgekommen. Ich war ein vergleichsweise reicher Mann. Ich habe Schmuck gedreht, wovon man damals prima leben konnte. Drahtschmuck, gehämmerter Drahtschmuck. Und habe blendend verkauft und habe viel mehr Geld gehabt, als ich brauchte.
Und Sie hatten dann immer ein Zimmer? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Nö, das durfte ich ja alles nicht. Aha. Ich konnte mich ja nicht offiziell irgendwo einquartieren.
Das ging nicht. Haben Sie dann gelebt? Gewohnt?
In Streusandkisten. Im Schlafsack, draußen, in Baustellen viel. Also ich musste immer findig sein und was finden für mich. Und im Winter musste ich halt nach Südeuropa, wo es warm war. Das wäre im Norden nicht gegangen.
Das war 1968. Was haben Sie da von der Hippie-Kultur und auch von der Pop-Kultur in Deutschland wahrgenommen?
Gar nicht mal so viel. Ich hatte meine Reisegefährten, die allerdings stark wechselten, weil ich auch Wege genommen habe, die nicht nehmen mussten. Das lag daran, dass es durchweg gestandene oder jedenfalls doch ältere Mädels oder Jungs waren, die sich nicht so verstecken mussten wie ich. Ich wurde ja dauernd gesucht. Bin auch sogar einmal gefunden worden, erstaunlicherweise. Und dann haben sie mich wieder laufen gelassen. Auch eine lange Geschichte, kann ich jetzt nicht erzählen. Und ich hatte meine Reisegefährten und die haben mich ab und zu auch mal zu irgendwelchen Events und Konzerten genommen. Habe ich aber nie so richtig Fuß gefasst. Also mir hat diese musikalisch Blumen- und Drogengetränkte Welt nicht wirklich gefallen. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben und meiner Wege gehen. Und das habe ich gemacht. Und da war das ein bequemes Umfeld, in dem man gut untertauchen konnte. Es war aber nicht eigentlich meine Gemeinschaft.
Welche Rolle hat da in dieser Zeit die Musik gespielt?
Keine.
Haben Sie kein Klavier gehabt?
Nichts.
Nie sich an ein Instrument gesetzt?
Beziehungsweise doch, natürlich hat die Musik eine ganz große Rolle gespielt, weil ich ja meine Musik immer bei mir hatte. Also mein musikalisches Vorstellen war ja nach wie vor da.
Im Kopf?
Ja, aber ich habe eben nicht Musik gemacht.
Und irgendwann ist das Pendel dann aber wieder umgeschlagen. Ich habe auf Ihrer Website gelesen, da kam dann irgendwann die Seefahrerei.
Ja.
Sie hatten den Plan, Marinefunker zu werden. Wie passt dieser militärische Drill zusammen mit einer Suche nach der Freiheit?
Also die Vorgeschichte dessen war, dass ich meinen Vater wiedersehen wollte und das auch hingekriegt habe, und zwar auf Anhieb. Ich bin in der Stadt wieder aufgetaucht, in der er wohnte. Und ich kannte seine Wege und ich bin über den Weg gelaufen, regelrecht, und habe ihn gefunden. Und dann haben wir eine sogenannte Parkbank-Beziehung gehabt für die nächsten paar Monate. Der Deal war, wir können uns regelmäßig treffen, wenn du nicht sagst, der Mama nicht sagst, wo ich bin. Und dann hat er mir eben bei einer solchen Gelegenheit meinen Einberufungsbescheid präsentiert auf einer Parkbank. Und was machst du denn jetzt damit? Sagt er, ich sage, geh ich hin. Und bin ich hingegangen, langmähnig, übelriechend, wie ich damals war. Und habe gesagt, ich mache mit bei euch. Es sei denn, ihr lasst mich nicht zur Marine. Das muss sein, da bestehe ich drauf. Dann haben sie natürlich totgelacht. Ne? So ein Spund kommt mit Konditionen. Mhm. Und dann kam halt dieser kleine Test, der da immer läuft, so tauglich oder nicht. Dann war Gehör super. Ja, nö, Funker, die Idee stimmt schon. Das fanden sie dann auch. Ja gut, dann machen wir das halt so. Dann war ich Marinesoldat. Und ja, das war natürlich dann eine harte Nummer, Grundausbildung. Auf der anderen Seite, ich fand das dann auch gut. Das war so einfach dieselbe Medaille, bloß andersrum.
Ja, total, oder?
Von anderen. Ich habe dann später auch nochmal erwogen, zu verweigern. Da war ich schon an Bord unseres kleinen Dampfers, also kein Dampfer, sondern ein Schnellboot. Und habe gesagt, ich möchte aber verweigern, jetzt doch noch. Und dann hat unser 1WO, erster Wachoffizier, dann gesagt, ja, weil es uns gibt, deswegen können Sie verweigern. Sonst könnten Sie es nicht. Und dann habe ich gedacht, Mist, das ist kein so ganz schlechtes Argument. Dann bin ich nicht drüber weggekommen und habe es dann nicht gemacht. Und dann hatte ich eben die Fantasie, ich werde Kapitän. Aber das ging ja nicht, weil ich ja kein Abitur hatte. Also kam der Lebensweg nicht in Frage. Und nochmal zur Schule, das wäre auf gar keinen Fall. Das wollte ich wirklich gar nicht. Und dann habe ich einen Klavierlehrer wieder getroffen. Einen von meinen vielen Klavierlehrern, der war in Hannover inzwischen. Und er sagte, mach Aufnahmeprüfung bei uns.
An der Hochschule.
Und dann habe ich Aufnahmeprüfung gespielt. Eigentlich mit keinerlei Erwartung, weil ich hatte natürlich nicht gedacht, dass das was werden kann. Habe ich ihm auch gesagt, was soll der Quatsch? Ich muss da Literatur spielen. Woher soll das plötzlich kommen, nach 5 Jahren, die ich nicht mehr gespielt habe? Und doch, sagt er, du bestehst, ich bin sicher. Und dann bin ich dahin. Und dann, was haben sie uns denn mitgebracht? So die üblichen Fragen. Und hatte ich aber nichts mitgebracht. Ja, was wollen sie uns denn spielen? Ich sage, ich kann improvisieren. Na, dann machen sie mal. Und dann habe ich improvisiert. Und dann haben sie mich genommen.
Wow.
Ja.
Dann sind sie doch zurückgegangen.
Dann war ich ein ordentlicher Student, ja, zum ersten und zum einzigen Mal in meinem Leben. Ja.
Und haben das Studium durchgezogen.
Ja, ja.
So richtig mit jeden Tag Unterricht, Harmonielehre,
Kontrapunkt. Ja, klar. Auch gerne.
Sie sagen, das war eine zufällige Begegnung mit dem Prof aus Hannover. Das Zufällige ist auch ein Teil Ihres Lebensthemas, oder?
Ja, dass mir was zufällt, ist Lebensthema. Zufallen ist vielleicht gar nicht so das Wort, sondern Zuspiel. Dass mir das Leben etwas zuspielt. Aber das tut es ja sowieso immer. Das tut es ja im Leben anderer Menschen auch. Dass sie Gelegenheiten entdecken, in dem, oder nicht entdecken, aber doch wirklich oft entdecken, in dem, was ihnen zustößt, zufällt, dann ist es ja ein Zufall. Und dass sie diese Gelegenheiten nehmen. Mhm. Ich auch.
Man kennt Sie, Michael Gees, primär vielleicht als Liedbegleiter. Sie haben sehr viel mit Christoph Brigadier gearbeitet, auch mit Julian Brigadier, mit Anna Lucia Richter, mit Ingeborg Danz. Das Klischee ist, dass der Liedbegleiter immer ein bisschen im Schatten steht. Die Veranstalter preisen den Sänger an und am Klavier ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ärgert Sie das?
Ja, aber aus einem anderen Grund. Nicht aus dem Grund, weil ich nicht im Prospekt der Aufmerksamkeit stehe, sondern deswegen, weil verkannt wird, wie sehr es so ist, dass ein Pianist Text spielen muss und Text verstehen muss und eine poetische Idee teilen muss aus der Summe der poetischen Ideen, zunächst mal zwischen Dichter und Komponist, aber auch all dem, was an Berufenem dazu bisher gedacht worden ist, also interpretiert worden ist und dadurch eben mit in der Welt ist. Und das wird sehr, sehr häufig übersehen, als ginge es auch ohne das, als könnte man sich einfach hinsetzen und die richtigen Töne drücken und dann wird es schon irgendwie passen. Und wenn dann zum Beispiel Sänger sagen, für weite Reisen nehme ich meinen Pianisten nicht mit, das ist mir viel zu teuer. Dann nehme ich lieber in Amerika zum Beispiel einen Pianisten, der vor Ort ist, die machen das auch sehr schön. Und dann mache ich das mit dem. Das finde ich natürlich ärgerlich, ja.
Schöner ist es, wenn man sich zu zweit auch wirklich etwas erschließt, oder? Der Sänger und der Pianist gemeinsam.
Ja, das auch. Und vor allen Dingen, dass es aber eben halt wirklich eine schöpferische, eine poetische Leistung, dass es eine Leistungsbereitschaft bei mir jedenfalls gibt, wenn ich am Klavier sitze und Lieder spiele, die dann auf einmal nichts mehr wert ist, wenn so darüber gedacht wird. Mhm. Und Das wurmt mich auch um meiner selbst willen natürlich, weil dann habe ich mir ja die ganze schöne, viele Arbeit ganz umsonst gemacht oder die vielen Gedanken, die ich darauf verwendet habe und keiner will sie hören. Ja, das wurmt mich aber auch um der Sache selbst willen. Ich finde es einfach als Sache verkehrt.
Es wird ihr nicht gerecht.
Es wird der Sache nicht gerecht, dass es sich eben um Gemeinschaftsleistungen handelt. Mhm. Also dass kreative Leistungen eigentlich Gemeinschaftsleistungen sind. Ich möchte sogar fast sagen, dass das schon immer so war. Hätte Schubert beispielsweise nicht dieses ungeheuer kreativitätsfördernde Umfeld gehabt, wie hätten das was werden sollen? Aber dass sie das alle von ihm haben wollten, dass sie mit Gedichten angekommen sind zu den Schubertiaden, dass er mal schnell um die Ecke gehen konnte damit, dass er mit einer Partitur rauskommen konnte. Natürlich hat ihn dann auch ab und zu mal wirklich richtig die Muse geküsst und richtig ganz doll, sodass es Welthits geworden sind. Aber das wäre doch ohne dieses Umfeld gar nicht möglich gewesen.
Welthits, die Winterreise von Schubert, wenn Veranstalter die aufs Programm setzen, dann ist es immer voll. Was treibt die Leute in die Winterreise? Warum möchte man die immer wieder hören, immer wieder erleben?
Weil die Winterreise ein archetypisches Menschenlebenswegstück bedeutet. Das ist die Geschichte der Neuzeit eigentlich. Wir müssen durch Entbehrung und Einsamkeit, um gemeinschaftsfähig zu werden. Das ist die Story, die da verhandelt wird. Wir trennen uns vom Gewohnten, vom Schöngefundenen, vom Gehabten. Im übertragenen Sinne zur Winterszeit, also fallen in eine Ausgestoßenheit, machen auf diesem Weg durch die Ausgestoßenheit hindurch verschiedene, größtenteils sehr schmerzliche Erfahrungen und finden schließlich wenig attraktive Gesellschaft, aber immerhin Gesellschaft.
Wie geht's Ihnen denn, wenn Sie die Winterreise spielen auf der Bühne?
Das ist ein Stück, mit dem ich wahnsinnig gerne auf Sendung gehe. Eben weil es so repräsentativ ist und weil sich eben das damit erzählen lässt, was ich gerade versucht habe anzudeuten und weil ich das gerne erzählen will und weil ich es gerne mit einer gewissen Leichtigkeit erzählen will, nämlich der Leichtigkeit, hört mal zu, Leute, so schlimm ist das gar nicht. Das tut zwar weh, aber das ist sozusagen Heilungsschmerz. Und was dabei rauskommt, ist nachher etwas Wunderbares, nämlich die Fähigkeit zur Gemeinschaft, die Dankbarkeit für jegliche Gemeinschaft.
Haben Sie das selber auch ein Stück weit erlebt?
Ja. Ja.
SWR 2 Zeitgenossen mit dem Pianisten und Improvisator Michael Gees. Anverwandeln, Herr Gees, ist für Sie ein ganz prägender, wichtiger Begriff. Und Sie gehen auch oft an komponierte Musik so ran, dass Sie sich ein Stück nehmen und da wie so eine Lücke einbauen, durch die Sie ausschlüpfen und eine Improvisation quasi einbauen und dann wieder zurückschlüpfen in das Stück. Darf man das?
Natürlich darf man das. Aber was man vielleicht hinzufügen sollte oder was ich gerne hinzufügen möchte, ist, dass dieses Dürfen einen Grund hat. Nämlich zu sagen, dass die Werke ja nicht da sind dafür, dass sie Fantasie unterbinden, sondern im Gegenteil, dafür da sind, dass sie Fantasie anstiften. Und das ist bei mir wirklich so, sie stiften Fantasie an. Ich habe das ja wirklich auf dem Herzen, was mir dazu einfällt, und ich möchte das ja wirklich spielen. Und dann tue ich das eben auch. Und daher rührt mein Dürfen, also mein vor mir selber Dürfen. Dann gibt es noch ein anderes Dürfen, das ist fast ein umgekehrtes, nämlich darf das Werk mir das antun? Darf es mich so reizen zur Anverwandlung, dass ich nachher ein bisschen werde wie das Werk?
Wie sieht das dann aus?
Naja, wenn ich im Werk mitgedacht habe, oft genug mitgedacht habe, dann ist es ja nicht nur so, dass sich das Werk mir anverwandelt hat, sondern ich mich auch dem Werk. Ich bin ein bisschen geworden wie das Werk, so wie ich überhaupt durch die Gedanken, die ich denke, ein bisschen so werde wie die Gedanken, die ich denke.
Weil ein alles prägt, ja? Jedes Erleben.
Und ich muss deswegen nicht jedes Mal sagen, das habe ich aber von Friedrich Nietzsche, sondern ich habe das zum ersten Mal bei ihm aufgenommen, ja, und dann habe ich es so sehr zu meiner eigenen Sache gemacht, dass ich ein bisschen so geworden bin wie das, was im Zarathustra steht, zum Beispiel. Mhm.
Wir stürzen uns jetzt mal in einen Fragenhagel. Entweder-oder-Fragen. Sie antworten bitte im Prestissimo.
Okay.
Studioproduktion oder Live-Konzert?
Live.
Allein spielen oder zu zweit?
Zu zweit.
Sommer oder Winter?
Herbst.
Frack oder Sweatshirt?
Weder noch.
Sondern?
Gehrock.
Yoga oder Fitnessstudio?
Yoga.
Wiener Schnitzel oder Tofu?
Beides.
Chips oder Schokolade?
Weder noch.
Sie brauchen nichts, was Sie so knabbern lässt?
Und nee, also vor Jahren hätte ich gesagt Pfeife.
Ja.
Ich habe lange Jahre geraucht. Aber es ist Weißwein.
Wiesenblumen oder Orchideen?
Wiesenblumen.
Meer oder Berge?
Oh, Meer.
Auto oder Bahn?
Bahn.
Thriller oder Lyrik?
Lyrischer Thriller.
Kino oder Theater?
Eigentlich wäre es jetzt korrekt, Theater zu sagen.
Kommen wir mal zum Theater. 2001 waren Sie dabei, als das Konsoltheater in Gelsenkirchen gegründet wurde?
Ich habe es gegründet.
Auf dem ehemaligen Zechengelände Konsolidation in Gelsenkirchen. Das ist ein Theater für die Gelsenkirchener und von den Gelsenkirchenern. Was war Ihr Anliegen?
Ich muss jetzt noch rasch nachschieben. Ich habe es gegründet, wäre insofern ungerecht, als es schon noch ein paar mehr Leute dabei waren, die kräftig mitgeholfen haben und gleichwertig gestützt und mit ermöglicht haben. So. Mein Anliegen ist, im Grunde das zu machen, was der Schiller in den Briefen zur ästhetischen Erziehung der Menschen sagt. Nämlich Menschen in spielerische Verfassung bringen, damit sie ganz Mensch werden können. Das ist die Idee. Ich weiß es deswegen noch so furchtbar genau, weil wirklich sehr quälend war, als ich in den 80er Jahren damit anfing. So lange geht das zurück. Und deswegen weiß dann auch schon, der es angefangen hat und gegründet hat, als ich in den 80er Jahren damit anfing, von Partizipation zu erzählen, künstlerischer Partizipation zu erzählen, da haben die mich angeguckt wie ein Auto. Das war damals überhaupt kein Thema. Das ist dann alles ziemlich schnell gegangen, ziemlich schnell gekommen. Und heute reden ja ganz viele davon, auch große Häuser tun das. Aber damals war das überhaupt nicht so. Und schon gar nicht im Ruhrgebiet. Und schon gar nicht in Gelsenkirchen.
Den Gelsenkirchen, Entschuldigung, aber das bringe ich eher mit Gelsenkirchener Barock in Verbindung als mit einer Kunstszene, die irgendwie innovativ sein möchte, oder?
Genau. Das war mein ungeheurer Vorteil übrigens in der Zeit, und das war wahrscheinlich auch meine Ahnung, weshalb ich da überhaupt hin bin, dass die mich da schon machen lassen würden. Die legen mir da nichts in den Weg. Die finden das zwar komisch, was ich mache, aber sie lassen mich machen. Und sie geben mir auch Geld. Und so war es auch. Ich konnte da schalten und walten. Ich habe über die Jahre hinweg etliche Millionen an geschenktem Geld bewegt. Dafür, um diese Idee mobil zu machen und dann eben schließlich ein Haus zu gründen, genauer gesagt zu beziehen. Das ist eigentlich ein Lüftermaschinengebäude gewesen früher, aber ein sehr geräumiges Gebäude, was jetzt zwar trotzdem zu klein ist, aber damals riesig schien. Und das haben wir aber mehr als gefüllt gekriegt, also jetzt sprengen wir es gerade.
Mhm. Mit Theater, Musiktheater?
Mit Theater und eben Menschen, die spielen wollen.
Und die Sie auch mit anleiten?
Die werden mitgecoacht, die werden mit einbezogen, die werden inszeniert, die machen Musik, die bauen auch schon mal ein Bühnenbild, die machen auch schon mal Öffentlichkeitsarbeit, die fahren auch schon mal Programme aus, ja, sowas alles. Also sie machen einfach Theateralltag mit.
Und das sind die ganz normalen Gelsenkirchener?
Ganz normale Menschen wie du und ich.
Vielleicht kommt das auch zugute, eben diese Ruhrpott-Mentalität, die guckt und dann Ärmel hochkrempelt, oder?
Lange guckt und dann, genau. Also es gibt viel den Satz, ich habe schon so einiges kommen und gehen sehen. Und die haben wirklich, sind echt leidgeprüft. Also die Stadt ist leidgeprüft und hat wirklich vieles gehen sehen vor allen Dingen und sehr weniges kommen. Und ist immer noch die ärmste Stadt Deutschlands. Und wenn dann aber mal eine Zuwendung und eine Treue da ist, dann recht unerschütterlich, das ist schon so.
2001 haben Sie das Konsoltheater, wie gesagt, eröffnet.
Ja.
Aber der Gedanke treibt Sie natürlich schon sehr viel länger um. Was ist Ihre Vision dahinter?
Eine Gesellschaft aus fantasievollen, witzigen, gesprächsfähigen, gebildeten Zeitgenossen mit großem geistigen Bizeps, die Vorstellungskraft genug haben, um zum Beispiel auf die Frage, wie stellst du dir dein Leben vor, was hast du für eine Vision, eine Antwort wissen und da nicht passen müssen, sondern die dann Diskussionsbeitrag liefern können. Und die anderen können es auch. Und dann wird es ein schönes Gespräch. Also in dem Sinne schön, dass Visionen, und zwar jetzt keine Spinnereien, sondern Sachen, die man machen kann, dabei rauskommen.
Vision oder Aufgabe im Leben?
Ja, dann auch Aufgabe. Und das folgt dann ja fast zwingend daraus. Man kann ja eigentlich an der Vision gar nicht so vorbeileben, dass sie nicht zur Aufgabe wird, nicht zur Tat wird.
Was ist Ihre?
Tat? Täglich Klavier üben. Nein, das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr salopp beantwortet. Also das auch. Meine Vision ist eigentlich und meine Tat zugleich ein ständiges für möglich halten. Könnte sein, dass daraus was wird. Also so oft wie möglich mich positiv zu verhalten. Und wenn ich das Gefühl habe, da ist ein Entwicklungsgedanke, da ist ein Keim, da ist eine Saat gelegt, mit dem Gedanken zu begegnen, das wird schon sichtbar werden, das, was es werden will. Und das, was eben in diesem Samenkorn begründet liegt an Potenzial, was man eben dem Samenkorn jetzt zunächst mal gar nicht ansieht. Im Gegenteil, das ist ja völlig ununterscheidbar. Wenn es eins aus Plastik wäre, das daneben läge, welches ist denn jetzt das Richtige? Gar nicht so leicht zu sagen. Aber das ist eben der Unterschied. Und das ist das, was ich tue, wenn ich mit beispielsweise jungen Kollegen und Kolleginnen Musik mache oder Amateuren, mit denen mache ich es ja auch, dass ich ihnen zutraue, dass sie was erfinden können, dass sie gestalten können. Und wenn dieser Gedanke, also dieses Gestalten können, zutrauen, sich selber zutrauen und anderen zutrauen, hier Platz greift und da Platz greift und da eine kleine Insel und da noch eine kleine Insel, dann wird das schließlich und endlich sowas wie ein Lebenswerk. Wo man sagen kann, ja, das ist es, was ich gemacht habe, was ich gemacht haben will, wenn ich abtrete.
Ich höre aus all dem eine große gesellschaftspolitische Aufgabe auch.
Ja, das ist so. Ich habe was vor, ja.
Das war SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Pianisten und Musikmenschen Michael Gees.